Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Heute stellen wir uns unter das Wort Gottes aus Psalm 3. Psalm 1 natürlich, Psalm 1, nicht Psalm 3. Ich lese uns Gottes Wort, Gottes lebendige Wort aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Psalm 1, ein wohlbekannter Vers, einige Lieder, die wir dazu haben, aber in den Ohren von heutigen Menschen klingt dieser Psalm doch ziemlich naiv, oder? Alles, was er tut, gerät wohl. Erlebst du das wirklich so? Alles, was du tust, gerät wohl, weil du Lust am Gesetz des Herrn hast? Ist das wirklich so? Ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Bild? Ist das Leben wirklich so entweder oder? Der Psalm zeigt uns zumindest zwei Personengruppen auf. Das war's, zwei Personengruppen. Auf der einen Seite ist er der Gerechte, der Freude an Gottes Wort hat, der sich andauernd mit Gottes Wort beschäftigt, der erfolgreich ist. Und auf der anderen Seite ist der Gottlose, der Spötter, der wertlos ist, der vor Gott nicht bestehen wird. Aber ist dieser Psalm wirklich zu naiv und zu simpel für den heutigen modernen Menschen? Vielleicht mag das den ein oder anderen aufgeklärten Menschen zu oberflächlich erscheinen. Aber mir scheint das, was der Psalm 1 hier macht, gesunde Pädagogik zu sein. Ganz gesunde Pädagogik. Warum? Dieser Psalm steht am Anfang des ganzen Psalmbuches. Er leitet das ganze Psalmbuch eigentlich ein. Alles, was danach kommen wird im Psalmbuch, ist eine Illustration, eine Anwendung von dem, was wir hier im Psalm 1 haben. Das Psalm ist wie so das Eröffnungstor, durch das man durchschreiten muss, um hineinzukommen in diese ganz tolle Welt der Psalmen. Und was dieser Psalm 1 macht, ist, dass er einfach eine Grundsatzentscheidung trifft. Er stellt etwas klar. So oder so. Entweder oder. Und auch ich habe in meinem Leben so ein paar Grundsatzentscheidungen getroffen. Zum Beispiel eine Grundsatzentscheidung ist, ich checke mein Handy nicht, bevor ich mit meiner Zeit oder meine Zeit mit Gott hatte, meine sogenannte stille Zeit hatte. Das klingt vielleicht in manchen Ohren ein bisschen gesetzlich. Da habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen, die ich immer durchziehe. So, vor dem Essen gibt es das zum Beispiel nicht. Ne? Kein Handy. Es geht aber nicht um Gesetzlichkeit, sondern es geht darum, dass ich meine Entscheidungen minimiere. Es geht darum, dass ich einmal diese Entscheidung treffe und nicht jeden Morgen aufstehe und mich frage, soll ich jetzt ans Handy gehen oder soll ich zuerst in der Bibel lesen? Denn jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann verbrauche ich Kraftreserven, Willenskraftreserven. Und mit ein paar grundsätzlichen Entscheidungen kann ich mit wenig Aufwand viele Entscheidungen treffen. Es erspart mir das kräftezehrende Hin und Her. Weil sonst wache ich morgens auf, sehe mein Handy auf der Ladestation und könnte versucht sein, danach zu greifen und mir zu sagen, ich möchte schnell etwas überprüfen. Vielleicht kurze Übersetzung für vielleicht die anderen Generationen. Schnell was überprüfen heißt heute 45 Minuten in der sozialen Medienwelt unterwegs sein. Das ist schnell mal was überprüfen. Und das könnte ich ja versucht sein zu sagen, ich möchte mal schnell mal durchscrollen. Und dann habe ich einen innerlichen kleinen Streit, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und vielleicht macht es ja heute wirklich Sinn, zuerst beim Handy mal zu gucken, weil ich warte ja doch auf diese eine Nachricht, wie auch immer. Und dann habe ich einen inneren Streit, den ich kämpfe. Wenn ich aber diese Entscheidung getroffen habe, das Handy gibt es einfach nicht vorher. Das gibt es nicht vorher. Dann habe ich mir die Entscheidung jeden Morgen leichter gemacht. Das spart meine Kräfte. Gesunde Pädagogik, oder? Und genauso eine gesunde Pädagogik ist dieser Psalm. Das ist nicht Naivität, das ist nicht Oberflächlichkeit, sondern es stellt die grundsätzlichen Weichen im Leben. Das ist dieser Psalm. Und das ist ein Psalm, den ordnet man normalerweise der Weisheit, oder man ordnet den einen unter den weisheitlichen Psalmen. Es ist ein Weisheitspsalm, es ist so ein Lehrstück. Warum? Es ist ein Psalm, der kein einziges Wort an Gott richtet. Es ist alles Anrede an den Leser. Hier wird kein Gebet gesprochen oder geäußert. Und was dieser Psalm macht, der äußert keinen einzigen Befehl. Keinen einzigen Befehl. Was dieser Psalm macht, ist, der will dich überzeugen mit Weisheit, mit guten Argumenten will dich dieser Psalm überzeugen. Der sagt nicht, tu es, sondern er sagt, der Gerechte tut es. Und unterstellt dir dann, wenn du gerecht sein willst, denk drüber nach. Was dieser Psalm macht, ist, er möchte mit guten Argumenten überzeugen. Ein Weisheitspsalm. Und das macht dieser Psalm gleich zu Beginn. Er sagt, wohl dem. Andere Übersetzungen sagen, glücklich zu preisen oder glückselig ist der. So ein, wie würden sagen wir mal, so ein Eyecatcher oder so ein Köder, den er auswirft und sagt, glückselig. Ja, wer möchte das denn nicht sein? Weisheitspsalm. Glückselig ist der. Glücklich zu preisen, zu gratulieren ist derjenige, der. Er wirft den Köder aus, weil er weiß, jeder von uns will glücklich werden. Natürlich müssen wir von Anfang an die Frage stellen, was heißt denn dieses Wohl dem? Also wem ist denn Wohl, wem ist zu beglückwünschen? Wer ist glückselig zu nennen? Was heißt dieses Glücklichsein? Es wird hier unterschiedlich übersetzt. Entscheidend ist, was dieser Psalm darüber sagt, was Glück heißt. Der Psalm hier beschreibt Glück als ein Leben voller Freude und voller Fruchtbarkeit. Ein gelungenes Leben, ein Leben, das wertvoll ist, im Gegensatz zur Wertlosigkeit der Gottlosen. Und vor allen Dingen eine Freude darüber, über Gottes Wort. Das heißt, Glück in diesem Sinne von diesem Psalm ist nicht losgelöst von der Gottesbeziehung. Es ist sogar verankert in der Gottesbeziehung. Ganz am Ende steht, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Deshalb kann dieser Mensch glücklich zu nennen sein. Also wir kommen beim Thema Glück, Glückseligkeit im biblischen Verständnis nicht drum rum, einfach nur innerweltlich zu denken, es geht immer um die Beziehung zu Gott. Und das sagt dieser Psalm hier. Und darum habe ich den Titel dieser Predigt überschrieben mit Der Weg zu einem glücklichen Leben. Oder man könnte auch sagen, weil wir ja auch ART-Studenten haben, was bedeutet es für euch, der Weg zu einem glücklichen Theologiestudium beispielsweise, wenn wir das jetzt mal ein bisschen enger fassen. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, die wir aus dem Text herausarbeiten wollen. Und der Text macht das interessanterweise nicht, indem er sagt, du musst, sondern der sagt, der Weg zum Glücklichsein ist, die Kosten im Blick zu behalten, die Freude im Blick zu behalten und drittens das Ende im Blick zu behalten. Das ist der Weg zum Glücklichsein. Beginnen wir mit dem ersten Schritt, die Kosten im Blick zu halten, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der Psalm scheint zunächst daran interessiert zu sein, was der glückliche Mensch eben nicht tut. Jetzt könnte jemand sagen, na, da haben wir wieder typisch die Christen, oder? Die machen mal wieder deutlich, wogegen sie sind. Ne? Dagegen bin ich, ne? Da bin ich nicht dabei. Das sagt man uns ja nach, wir sind so negative Menschen, das sind wir nicht. Aber da ist nicht bekannt, wofür wir eigentlich stehen. Ja, der Psalm beginnt tatsächlich so. Aber ist das nicht so, dass wir, wenn wir Begriffe definieren, wir tatsächlich anfangen, indem wir sagen, das ist es nicht? Das wird dann deutlich klarer, was wir eigentlich genau meinen. Und was dieser Psalm von Anfang an macht, ist zu sagen, eine Entscheidung, glückselig zu sein, ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Ein Ja beinhaltet immer auch ein Nein. Ist jetzt keine weltbewegende Weisheit, oder? Aber wisst ihr was, das wird spätestens bei der Hochzeit, wird uns das bewusst. Dieses berühmte Ja-Wort, das wir sagen. Ich sage, es ist ein Ja-Wort meiner Frau gegenüber. Wisst ihr, was ich aber damit noch gesagt habe? Ich habe Millionen, Milliardenfach Nein gesagt. Ich habe bei der Hochzeit Ja gesagt zu Maria und habe Nein gesagt zu Lisa, zu Elisabeth, alle anderen Frauen auf der Welt. Vielleicht ist es gar nicht so bewusst, aber ein Ja beinhaltet immer auch ein Nein. Wer heiratet, entscheidet sich nicht nur für seine Frau, sondern auch gegen alle anderen Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr heiratet mal aus dieser Perspektive bedacht habt. Das ist ja eigentlich eine Beerdigungsfeier, oder? Wir beerdigen alle unsere anderen Optionen. Alle unsere anderen Optionen beerdigen wir. Aber es kommt uns gar nicht so vor, oder? Es kommt uns, und es ist gut so, dass es nicht so vorkommt. Das würden wir vielleicht gar nicht machen. Aber deshalb bekommen ja manchmal die zukünftigen Brautleute ja kalte Füße. Warum? Welche Fragen stellen die sich? Was geht mir da eigentlich durch die Lappen, oder? Wann ich jetzt Ja sage? Wozu sage ich denn Nein? Deshalb bekommen wir ja kalte Füße. Und dann haben wir Angst davor, uns festzulegen. Wir könnten ja etwas verpassen. Einmal Ja gesagt, ist immer Nein gesagt. Meine Frau und ich haben das Buch gelesen, Generation beziehungsunfähig. Und ein nichtchristliches Buch, das aber ein Spiegel-Bestseller war, das, der genau das zum Ausdruck bringt. Deshalb wird nicht geheiratet aus dem Grund. Man könnte ja was verpassen. Und das Wort entscheiden kommt ja sprachgeschichtlich eben von das Schwert aus der Scheide ziehen, nämlich zum Zweck des Abtrennens, des Scheidens, ne, des Abhauens. Und das erklärt doch, warum Entscheidungen so schwer sind. Entscheidungen sind schwer, weil wir unsere Optionen abhauen, abtrennen. Ja, heute wird uns immer wieder vorgegaukelt, wir könnten alles gleichzeitig genießen. Das ist, glaube ich, einer der großen Irrtümer. Und der Psalm macht zu Beginn klar, du kannst nicht alles haben. Den Gottlosen folgen und Lust am Gesetz Gottes zu haben, das geht einfach nicht. Für eine wichtige Pädagogik, ein Ja ist immer auch ein Nein. Deshalb die Kosten im Blick zu behalten. Jetzt spricht der Psalm hier von den Gottlosen. Wir denken vielleicht, wenn wir über Gottlose, wenn wir das, den Begriff Gottlose hören, dann denken wir vielleicht an Atheisten. Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Im Alten Testament begegnet uns dieser Begriff anders. Gottlose sind nicht unbedingt Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, sondern Gottlose sind Menschen, die so leben, als gäbe es keinen Gott. Ich sage dann immer gerne, das sind nicht theoretische Atheisten, das sind praktische Atheisten. Praktizierende, weil sie tun so, als gäbe es Gott gar nicht. Gott beeinflusst sie gar nicht in ihrem Alltag. Also wenn wir über Gottlose hier nachdenken, dann sollten wir nicht nur im Blick haben Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen, sondern Menschen, die so tun, als gäbe es keinen Gott. Menschen, die selbst bestimmen wollen, die selbst Gott sein wollen, die Gott nicht Gott sein lassen. Menschen, die ihre Dinge, die ihren Alltag ohne Gott gestalten, die in Gottes Anweisungen zu eng sind, die sich eigentlich sagen, ich weiß es besser als Gott, was gut für mich ist. Also keine theoretischen Atheisten, sondern praktizierende Atheisten. Und wenn wir dann Vers 1 genauer anschauen, dann stellen wir fest, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Dann stellen wir fest, oh, es gibt eine Steigerung. Ja, am Anfang wandeln, dann treten und irgendwann sitzt man dann oder hockt man mittendrin. Eine langsame Anpassung, irgendwann ist man dann ganz mittendrin dabei. Die Entscheidung, nicht unter Spöttern zu sitzen, beginnt schon viel, viel früher. Sie beginnt schon da, wenn wir sagen, wir möchten nicht nach dem Rat der Gottlosen wandeln. Da beginnt die Entscheidung. Wenn du, Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, also wirklich abnehmen möchtest, dann, also wenn du wirklich abnehmen möchtest, dann fällst du die Entscheidung normalerweise nicht, wenn du ein Stück Schokolade liegen siehst, sondern dann ist die Entscheidung normalerweise vorher getroffen und die Überlegung ist dann vorher schon, was mache ich, wenn mir diese Schokolade über den Weg läuft? Oder? Das ist doch die Überlegung. Was mache ich dann? Wie reagiere ich dann? Und dass diese Steigerung, die hier uns gezeigt ist, es gibt eine Entwicklung, die wir haben und wir begegnen den Dingen schon vorher. Und die Ermutigung, die ich auch gar nicht auch unseren neuen Studierenden mitgeben möchte oder Studenten mitgeben möchte, ist die Frage, was darf dich eigentlich dieses Ja kosten? Was darf dich dieses Ja zum Theologiestudium, dieses Ja zu gewissen Dingen kosten? Der Psalm macht uns so schön deutlich, er sagt nicht nur, wofür du dich entscheidest, sondern dir auch bewusst zu machen, wogegen du dich entscheidest. Was sind die Kosten? Ich glaube, die Wirtschaft nennt das Opportunitätskosten. Das ist der entgangene Gewinn, den man ja hätte haben können. Ne? Hat man halt eben nicht. Und wisst ihr, ihr hättet in diesem Jahr ganz, ganz viel machen können. Jonas und Joab, mit der Zeit, die ihr jetzt ins Studium investiert, ihr hättet ganz viele andere Dinge machen können. Und manchmal ist es gar nicht schlecht, darüber nachzudenken, was diese Kosten sind. Aber der Psalm bleibt nicht da stehen und denkt über die Kosten nach, sondern er geht einen Schritt weiter und spricht im Vers 2 von der Freude, die wir im Blick haben sollten. Vers 2, die Freude im Blick. Und jetzt kommt das Gegenteil. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also zwei Dinge, die den Glücklichen beschreiben. Einmal, wovon er angezogen wird, also worauf er Lust hat. Und das Zweite ist, was er tut. Das sind die zwei Dinge, die der Vers hier beantwortet. Und für uns als moderne Menschen sofort Lust am Gesetz, das ist so ein Widerspruch in sich, oder? Das ist wie die lebendige Leiche, oder? Das gibt es nicht, oder? Eine lebendige Leiche gibt es einfach nicht. Lust am Gesetz des Herrn, wie geht das denn ein bitteschön zusammen? Wenn wir an Gesetz denken, zum Beispiel an Tempolimit 120, kann ich sagen, ich freue mich so, dass ich nur 120 fahren darf, ne? Passt doch für uns irgendwie nicht zusammen. Aber wenn wir den Psalmen zuhören, dann stellen wir fest, dass der Psalmschreiber wieder eine Leidenschaft für das Gesetz Gottes hat. Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Oder Psalm 119. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinen Mund. Wenn man dem Psalmschreiber so zuhört, dann fragt man sich, der hat eine Leidenschaft. Woher hat er diese Leidenschaft für das Gesetz? Wir verbinden mit Gesetz Einschränkungen und Belastungen und nicht Freiheit. Aber dann sehen wir und stellen fest, dass der Psalmschreiber den Psalm oder die Psalmen, das Wort Gottes, das Gesetz Gottes tatsächlich als Lebensweisung versteht. Jemand hat mal gesagt, Gottes Gebote sind die gnädig ausgestreckte Hand Gottes, um uns auf den Füßen zu halten wie ein Kind, das laufen lernt. Das ist das Gesetz Gottes. Jetzt könnte ich fragen, hast du Lust am Bibellesen, am Gesetz Gottes? Lust am Bibellesen? Heute ist ja die Tendenz auch, ich tue, wonach ich Lust habe. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Mit dem Psalm würde ich jetzt zusammen sagen, richtig, tu das, wonach du Lust hast. Ja, folge deinem Herzen. Aber sorge dafür, dass dein Herz dem Richtigen folgt. Sorge dafür, dass dein Herz dem Richtigen folgt und dann folge deinem Herzen. Dann tu, worauf du Lust hast, aber sorge dafür, dass du Lust hast am Gesetz des Herrn. Also ich hoffe ja, dass ihr mir jetzt richtig verstanden habt. Ich habe nicht gesagt, folge deinem Herzen. Ich habe gesagt, folge deinem Herzen, aber sorge dafür, dass dein Herz dem Richtigen folgt. Weil was der Text hier sagt, ist nicht einfach nur, lese die Bibel und sei der Bibel gehorsam. Bibeltreue konservative Gemeinden sind doch häufig dafür bekannt, sich möglichst nah an der Bibel zu halten. Und das ist auch gut und richtig. Aber wichtig ist mir hier an dieser Stelle, dass Gottes Wort nicht einfach nur sagt, sei dem Wort Gottes gehorsam, sondern habe deine Lust am Wort Gottes. Das ist noch viel weiter. Mir geht es auch als Vater von drei Jungs, geht es mir auch nicht nur darum, dass einfach meine Kinder mir gehorsam sind. Das wäre vielleicht noch ein leichtereres Ziel. Wobei, es ist schwer genug, würde ich sagen. Aber es ist noch vielleicht ein leichteres Ziel, als zu sagen, zum Beispiel die Küchenarbeit, dass sie das machen. Es erfreut mein Herz viel, viel mehr, wenn die Kinder das mit Begeisterung machen. Ja, Papa, wann kann ich endlich wieder die Küche aufräumen? Das wäre doch was, oder? Das wäre doch was. Das ist das, was Gottes Wort hier sagt, Lust am Gesetz des Herrn zu haben. Warum ist Lust so wichtig? Also im Alten Testament gibt es ja, wir hatten in Beatenberg, wo ich vorher jahrelang tätig war, hatten wir in unserem Seminarraum, wo wir unterrichtet haben oder Gottesdienste gefeiert haben, diesen Vers aus Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese Aussage hatten wir an der Wand stehen und das bringt genau zum Ausdruck, die Freude, die Lust ist die Kraft, sie ist die Motivation, sie treibt an. Und Vers 2 steht ganz besonders im Kontrast zu den anderen Dingen. Die Freude, die Lust am Gesetz des Herrn ist das Gegenmittel, eben nicht bei den Spöttern zu sitzen, nicht nach dem Rat der Gottlosen zu wandeln. Die Freude an Gottes Wort hält dich eben genau von diesen Dingen ab, die in Vers 1 beschrieben sind. Ein ganz praktisches Beispiel, es ist wie in der Ehe. Wir könnten in der Ehe sagen, ja, sorge dafür, dass du nicht von anderen Menschen angezogen wirst, dass du deine Freude allein nur in deiner Frau suchst, kann man sagen. Wie schützt man eine Ehe am effektivsten, indem man Freude in der Partnerschaft selbst sucht, schützt man die Ehe auch von nach außen hin? Wie kann Bibellesen Lust machen? Wie kann Bibelstudium Lust machen? Wenn man Entdeckungen in Gottes Wort macht, wenn man Zusammenhänge erkennt, wenn Gottes Wort in unsere Lebenssituation hineinspricht, wenn man den Sinn verstehen, wenn wir merken, es ist nicht nur Gottes Wort, das uns einschränkt, sondern das uns Leben schenkt. Wenn wir merken, wie der allmächtige Gott, der souveräne Schöpfer des Himmels und der Erde, eine Beziehung mit uns sündigen Menschen haben möchte. Wenn Gott uns die Augen öffnet, durch den Heiligen Geist diese Dinge zu verstehen, das macht Lust. Ein Theologe ist mal gefragt worden, wie man Freude am Bibellesen bekommen kann und seine Antwort war, der Appetit kommt beim Essen. Wie alles im Leben braucht es eine Einübung in Gottes Wort. Zeit, Ausdauer, ja sogar Gewohnheit. Und je intensiver ich mich mit einer Sache beschäftige, mich einlasse auf ein Studium, auf einen Beruf, auf einen Menschen, auf einen Partner einlasse, umso interessanter werden diese Dinge. Und genauso ist es auch beim Glauben. Deshalb lass dich ganz auf dieses Wort Gottes ein. Und Vers 2 ermutigt uns zu dieser ganz bewussten Entscheidung für das Wort Gottes. Sorge dafür, dass du Freude an Gottes Wort hast. Und Gott hat uns in eine Gemeinschaft, hineingestellt. Bibellesen, Bibelstudium alleine ist gar nicht so leicht. Und umso glücklicher sind wir auch an der ART, dass wir gleich zwei neue Studenten haben, die sich auch gegenseitig die Freude an Gottes Wort immer wieder wecken dürfen. Und auf diese Lerngemeinschaft und Lehr- und Lerngemeinschaft freue ich mich auch ganz besonders, auf diesen kleinen Kreis. Genau. Und was tut dieser Glückliche? Also eben haben wir gesprochen, wovon er angezogen wird, von dem Wort Gottes. Und was tut er? Er sinnt nach Tag und Nacht über sein Gesetz. Dieses Nachsinnen, das Wort, das wörtlich bedeutet murmeln, laut murmeln, laut nachdenken. Menschen haben damals nicht still gelesen, wie wir es heute tun. Sie lasen laut und es beinhaltet auch die Vorstellung, über das nachzudenken, immer wieder neu zu überdenken. Über Gottes Gesetz immer wieder nachzudenken, Tag und Nacht, unaufhörlich, also im Ganzen, jederzeit. Und immer wieder sollten wir uns fragen, was sagt Gott hier über sich selbst, über das, was er für uns getan hat. Und das Schwierige ist, wir hatten das in den letzten Tagen schon in unserem Seminar angesprochen, das Schwierige ist bei den theologischen Ausbildungsstätten, dass sie manchmal den Ruf haben, die Lust am Wort Gottes eher abzulöschen als zu befeuern. Dass Studierende in der Theologie manchmal eher Zweifel an Gottes Wort bekommen, als dass es ihre Beziehung zu Gott fördert. Woran liegt das? Und ich habe mal eine Geschichte gelesen von dem bekannten Pfarrer Wilhelm Busch, der über sein eigenes Theologiestudium nachdenkt in den Nachkriegsjahren. Und er schreibt in seinem Buch darüber und sagt, ich lese uns jetzt mal die Erzählung von ihm vor. Das Bähnlein rattert durch die Nacht in die Berge hinein. In fürchterlichem Gedränge sitze ich neben meiner Mutter und überlege mir, ob ich ihr sagen solle, was mich bedrückt. Sie hat mich in Tübingen abgeholt, wo ich Theologie studiere. Und nun fahren wir zusammen in Richtung Schwäbische Alb. Schließlich fasse ich mir ein Herz. Weißt du, Mama, ich habe gar keine rechte Freude mehr an der Bibel. Ich finde so viele unverständliche und schwere Dinge. Es sind so viele Widersprüche und Unbegrifflichkeiten, die dieses Buch für einen doch recht ungenießbar machen. Meine Mutter lacht hell auf. Ach, das liegt daran, dass du die Bibel ganz verkehrt liest. Etwas beleidigt fahre ich auf, sodass ein Mann neben uns erstaunt die Zeitung sinken lässt. Ja, wie soll ich sie denn lesen? Ich lese sie im hebräischen und griechischen Urtext, ich lese die Kommentare, ich höre Vorlesungen. Die Mutter legt mir beschwichtigend die Hand auf den Arm. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Weißt du noch, wie du im Krieg fast 2 Jahre ununterbrochen im Feld warst, ohne dass du Urlaub bekamst? Ich schrieb dir damals regelmäßig von den Ereignissen zu Hause. Und dann kam eines Tages ein Brief von dir, den ich nie vergessen habe. Du schriebst: Ich höre in euren Briefen von Lebensmittelkarten, von Hamstern, von Schlange stehen. Ich verstehe das alles nicht. Hat sich denn bei euch alles so verändert? Und dann kam der Satz, der mich so sehr bewegt hat, sagt die Mutter. Wie lange und wie weit bin ich von euch weg, dass ich die Briefe aus der Heimat gar nicht mehr verstehen kann? Ich nickte. Ja, ich kann mich erinnern. Aber was hat es mit der Bibel zu tun? Siehst du, fährt die Mutter fort, du hast damals nicht gesagt, die Briefe meiner Mutter sind für mich modernen Menschen ungenießbar. Du hast auch nicht gesagt, in den Briefen meiner Mutter stehen Widersprüche und unsinnige Dinge. Du hast einfach gesagt, wie lange und weit bin ich von zu Hause weg, dass ich die Briefe aus der Heimat nicht mehr verstehen kann. Ich beginne zu begreifen, aufmerksam höre ich der Mutter zu. Die Bibel ist auch so ein Brief, mein Sohn. Sie ist der Brief des lebendigen Gottes aus der ewigen Heimat an dich geschrieben. Wenn du diesen Brief nicht mehr verstehen kannst, darfst du die Schuld nicht bei dem Brief suchen. Es liegt an dir selbst. Du musst sagen, wie entsetzlich weit bin ich von meinem himmlischen Vater weggekommen, dass ich seinen Brief nicht mehr verstehen kann. Ja, ich glaube, man kann im Theologiestudium manchmal einen Unterschied beobachten im Umgang mit Gott. Während wir vielleicht aufgewachsen sind, in einer christlichen Familie gelernt haben, wie wir mit Gott reden, fangen wir im Theologiestudium plötzlich an, über Gott nachzudenken. Nicht mehr mit Gott zu reden, sondern über Gott zu reden. Dann wird die Bibel nicht mehr als ein Wort an mich wahrgenommen, sondern als ein historisch-literarisches Werk, das untersucht werden muss. Und ich glaube, viele Theologiestudenten haben dann Mühe, diese Dinge miteinander zu verbinden. Anstatt dass die Bibel Evangelium ist, wird sie zum Problem. Wir behandeln ja immer die herausfordernden Texte der Bibel. Und das ist ganz besonders wichtig, dass wir auch im Theologiestudium uns immer wieder dem persönlichen Hören auf Gottes Wort hingeben. Dass wir das gar nicht voneinander trennen. Gott verstehen und eine Beziehung zu ihm haben, ist nicht zu trennen. Und so ist ein Studium nicht ein Teil eures Lebens. Deshalb habe ich die letzten Tage auch zu euch gesagt, die Beschäftigung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, der Theologiestudiengang ist ein existenzieller Studiengang. Er beschäftigt euer ganzes Leben. Und drum Tag und Nacht. Das ist das Wunderbare an unserem Studiengang. Also, die Kosten im Blick, die Freude im Blick und in den letzten vier Versen, die Verse 3 bis 6, das Ende im Blick. Die Verse 3 bis 6, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Was für ein Bild zeichnet hier der Psalmist, der diese zwei großen Unterschiede beschreiben soll. Auf der einen Seite dieser üppige Baum, dieser fruchtbare Baum, auf der anderen Seite Spreu. Ne? Lebensspendend und Spreu, trocken, vom Wind verweht, vergessen. Er hat ja gesagt, der Psalm versucht uns mit guten Argumenten zu überzeugen. Und das, was er hier macht, ist eigentlich ein Bild zu malen vom Ende her. Welche Auswirkungen soll dein Leben haben? Das ist die Frage, das Ende im Blick zu haben. Weil der Psalm schreibt, alles, was er tut, gerät wohl. Jetzt kann man sich fragen, geht es wirklich darum, dass jede einzelne Tat von Erfolg gekrönt ist? Muss ich einfach nur Gottes Wort befolgen und dann sind alle lieb und nett zu mir? Was hier steht ist, es geht hier immer noch ein Bild vom Baum, der Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und alles, was dieser Baum tut, gerät wohl. Das Gedeihen des Baumes ist seine Frucht. Früchte bringen anderen Erfrischung, die brauchen ihre Früchte nicht für sich selber. Und hier geht es nicht darum, dass jede einzelne Tat erfolgreich ist, sondern man kann sagen, dieses hebräische Wort für alles kann auch eine Gesamtheit beschreiben. Das Leben als Ganzes gelingt. Am Ende des Lebens kommt alles gut. Und genau das, was der Vers 5 ja auch deutlich macht nachher, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Aber der Gerechte, den Weg des Gerechten, dieser Weg ist vom Herrn bekannt. Im Gericht besteht der Gottlose nicht. Und Gott sieht das Leben vom Ende her. Während der praktische Atheist vergessen hat oder vergessen geht wie Spreu, ist das Leben von jemandem, der Lust an Gottes Wort hat, der über Gottes Gesetz nachsinnt, jemand, der nicht gleich im nächsten Wind umknickt. Und diese zwei Verse hier, Vers 4 und 5, sind so zwei Verse, die eingeschoben werden über den Gottlosen, der abgehandelt wird, nicht so die Gottlosen, wie Spreu, der im Wind verweht wird, der nicht besteht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Ein Bild fragt, willst du dieser Spreu sein? Willst du dieser trockene Spreu sein, der vergessen wird, der nachdem die Getreidegaben gebracht worden sind, in der Tenne zermalmt worden sind mit dem Dreschschlitten, dann hochgeworfen werden, einfach vom Wind weggeweht werden, auf dem Boden liegen bleiben und vergessen werden. Willst du derjenige sein? Das ist die Frage, die dieser Psalm stellt. Denk an das Ende. Wer willst du sein? Willst du genauso leer sein? Und deshalb ist am Ende die Frage, willst du widerstandsfähig sein? Willst du nicht bei jedem Wind einknicken? Willst du auf ein fruchtbringendes Leben zurückschauen? Dann habe deine Lust am Herrn, am Gesetz des Herrn. Sinn über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Und ein gutes Beispiel für dieses, dass alles, was er tut, gerät wohl, ist das Leben von Josef. Ein Leben, wo man eigentlich einen Hollywood-Film drehen könnte, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber nicht jede einzelne Tat von Josef war von Erfolg gekrönt. Sonst hätten wir vielleicht Schwierigkeiten, die Zeit im Gefängnis zu beschreiben. Aber wir wissen, sein Leben als Ganzes war sehr wohl ein Erfolg. Und so ruft uns dieser Psalm mit diesen drei Fragen zu. Hast du die Kosten im Blick? Hast du die Freude im Blick? Hast du das Ende im Blick und versucht, dich davon zu überzeugen, Freude und Lust am Gesetz des Herrn zu haben? Wenn wir dann im Neuen Testament lesen, fallen uns zwei Dinge auf. Einmal fällt uns auf, Psalm 1, das ist die Botschaft von Jesus Christus. Wenn wir mit diesen Bildern von Psalm 1 im Hinterkopf die Bergpredigt von Jesus lesen, dann werden wir Entdeckungen machen, dass die Bergpredigt durchdrungen ist vom Psalm 1. Es ist fast so, als hätte Jesus in der Bergpredigt Psalm 1 im Kopf gehabt und die Bergpredigt verfasst. Psalm 1 beginnt mit glücklich, mit einer Seligpreisung. Jesus beginnt seine Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Jesus hebt das Gesetz hervor. Der Psalmschreiber hebt das Gesetz hervor, lustert am Gesetz des Herrn. Jesus hebt genauso in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Vers 17, das Gesetz hervor. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Kein Tüpfelchen soll davon aufgelöst werden. Während Psalm 1 aufruft, Tag und Nacht drüber nachzusinnen, Vollkommenheit verlangt, sagt Jesus in der Bergpredigt genau das Gleiche. Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer als die der Schriftgelehrten, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Psalm 1 stellt uns zwei Wege vor. Jesus ebenfalls. Die enge Pforte und der breite Weg, der ins Verderben führt. Matthäus 7. Jesus spricht genauso von guten Baum und gute Früchte, wie wir hier diesen Baum haben in der Bergpredigt. Und genauso wie hier alles gerät wohl steht, haben wir in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33 die Zusage, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Also wenn wir im Neuen Testament lesen, stellen wir fest, die Botschaft ist die gleiche wie im Psalm 1. Die Botschaft vom Psalm 1 ist die gleiche Botschaft von Jesus in der Bergpredigt. Aber noch etwas Zweites fällt auf, wenn wir in der Bergpredigt oder wenn wir im Neuen Testament lesen. Psalm 1 ist nicht nur die Botschaft von Jesus, Psalm 1 ist die Botschaft über Jesus. Diese Wasserbäche, ne, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Jesus sprach von diesem Strömen lebendigen Wassers. In Johannes 4, in diesem Gespräch mit der Samariterin, er rastet ja am Brunnen, und da kommt diese samaritanische Frau, um Wasser zu schöpfen, und die kommen miteinander ins Gespräch, da bietet Jesus ihr das Wasser an, das nie vergeht und das in das ewige Leben quillt, Johannes 4. Wisst ihr, was Jesus das sagt? Jesus sagt, ich selber bin dieses Wasser. Ich bin das lebendige Wasser. Und später, beim Laubhüttenfest, spricht er erneut über das lebendige Wasser und dann lädt er ein und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und wer an mich glaubt, der trinke. Und er stellt sich selber wieder als derjenige dar, aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Das, was hier steht, gepflanzt an den Wasserbächen, erinnert uns im Neuen Testament daran, wo dieses Wasser herkommt. Und so möchte ich enden mit einem Vers aus 1. Johannes, 1. Johannes 5. Die Verse 11 und 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Psalm 1 ist die Botschaft von Jesus. Psalm 1 ist die Botschaft über Jesus. Und dieser Psalm lädt uns ein, auf Jesus zu schauen und das Leben zu wählen. Amen.